SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Katrin Aue. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Über das Vertrauen in die Medien haben wir ja schon öfters berichtet, meistens wahrscheinlich mit ziemlich schockiertem Unterton. Denn in den vergangenen 2-3 Jahren schien das Vertrauen der Menschen in Deutschland in Presse, Funk und Fernsehen ständig gesunken zu sein. Nun gibt es eine neue repräsentative Studie dazu, erarbeitet von einem Team der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Und darin lautet eine zentrale Aussage: Das Medienvertrauen steigt wieder, die Lügenpresse-Hysterie ebbt ab. Ein Beispiel. Die Teilnehmer wurden gefragt, wie sehr sie bei wirklich wichtigen Dingen wie Umweltproblemen oder politischen Skandalen den Medien vertrauen. 2016 sagten noch 22%, also fast ein Viertel, sie vertrauen eher nicht oder überhaupt nicht. 2017 dagegen waren es nur noch 17%, also 5% weniger. Ich habe vor der Sendung mit einem der Autoren der Studie, dem Juniorprofessor Marc Ziegele, gesprochen und ihn gefragt, ob damit jetzt die Trendwende in Sachen Medienvertrauen geschafft ist.
Das würde ich mit einem großen Zweifel beantworten, denn wenn wir uns historisch Langzeitdaten zum Medienvertrauen angucken, dann ist das immer gewissen Schwankungen unterworfen. Also es geht mal höher, mal niedriger, nie so, dass es von 20 auf 40 oder so geht, sondern das sind immer mal kleinere Schwankungen. Jetzt scheint es gerade eine Schwankung in Richtung mehr Vertrauen zu sein. Das kann ein gutes Zeichen sein, dass Medien im letzten Jahr gute Arbeit geleistet haben. Und es kann aber auch einfach so, ja, sage ich mal, eine natürliche Schwankung sein, wie die Konjunktur manchmal schwankt oder so. Und dass das jetzt ein dauerhafter Trend ist, das glaube ich noch nicht. Also da müsste man in den nächsten Jahren erstmal weiter schauen, ob sich das weiter so entwickelt.
Okay, aber gucken wir uns trotzdem noch 2017 noch mal ein bisschen genauer an. Besonders hoch sind nach Ihrer Studie die Zustimmungswerte zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wenn man bedenkt, was sie gerade gesagt hat, so richtig beruhigt zurücklehnen sollten wir uns wohl eher nicht, oder?
Nee, das würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Die hohen Zustimmungswerte resultieren natürlich einerseits daraus, dass immer noch die meisten Menschen in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in irgendeiner Weise nutzen und in der Regel man auch den Angeboten vertraut, die man nutzt. Also da ist so ein wechselseitiger Zusammenhang. Man vertraut den Angeboten, die man nutzt, weil man sie besser kennt. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich eben auch, dass eine kleine, aber sehr laute Minderheit sehr wohl auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Lügenpresse spricht und sozusagen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bewusste Manipulation und Zusammenarbeit mit der Politik vorwirft und das eben auch sehr gerne in öffentlichen Foren kundtut, sei es in Kommentarspalten von Nachrichtenmedien oder in sozialen Medien allgemein. Und das kann natürlich andere auch anstecken, die generell, ja, sage ich mal, skeptisch sind, aber eher in Richtung, okay, ich vertraue schon noch. Aber die können natürlich durch so eine laute Minderheit auch mal vom Gegenteil überzeugt werden, im schlimmsten Fall.
Sie nennen es eine kleine laute Minderheit, aber immerhin habe ich in Ihrer Studie gelesen, dass fast die Hälfte der Befragten ganz oder teilweise zustimmt bei der Aussage, Medien und Politik belügen systematisch die Bevölkerung. Auch das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen, oder? Und mehr als eine kleine, aber laute Minderheit.
Das ist tatsächlich kein gutes Zeichen. Man muss daraufhin wirklich sagen, dass wir ein durchaus vorhandenes Misstrauen gegenüber der Neutralität und Unabhängigkeit der Medien in Deutschland durchaus haben. Die teils Menschen sind zwar der Ansicht, naja, manchmal passiert es, manchmal passiert es nicht. Also die haben durchaus ein differenziertes Bild, aber von einem Urvertrauen sozusagen gegenüber den Medien kann man da nicht sprechen. Also müssen die Medien durchaus aufpassen, dass sie hier potenziell zumindest teilweise vorhandenes Vertrauen nicht leichtfertig verspielen, weil sonst kann diese teils Gruppe natürlich auch schnell umfallen sozusagen.
Was weiß man denn über die Menschen, die nach ihren Daten nach wie vor sehr skeptisch sind gegenüber den Medien, die nach wie vor an eine Lügenpresse glauben?
Das ändert sich tatsächlich ein bisschen. Also wir haben das ja mittlerweile in zwei Wellen, sowohl 2016 als auch 2017, erhoben und probiert, Zusammenhänge herzustellen, was diese Menschen ausmacht. Wir hatten 2016 das Ergebnis, dass es vor allem die wirtschaftlich Abgehängten sind, die Lügenpresse Vorwürfe teilen, aber auch diejenigen, die die AfD wählen und sich auf alternativen Nachrichtenplattformen informieren. Letztes Jahr war es tatsächlich auch noch so, dass im Osten Deutschlands die Lügenpressevorwürfe stärker vertreten waren als im Westen. Das hat sich nach unseren neuen Ergebnissen ein bisschen geändert. Also diese Ost-West-Unterschiede existieren weniger stark bis gar nicht mehr. Und tatsächlich ist auch die wirtschaftliche Unzufriedenheit jetzt kein signifikanter Prädiktor dieser Zustimmung zum Lügenpressevorwurf mehr. Immer noch relevant ist tatsächlich, dass AfD-Anhänger natürlich stärker diesen Lügenpressevorwurf teilen, mittlerweile aber auch Sympathisanten mit der Linken und interessanterweise Menschen, die im Internet viel Kommentare lesen. Also das ist auch ein ganz interessanter Befund, dass Menschen, die die Kommentare auf Nachrichtenseiten von anderen Nutzern lesen, tatsächlich stärker diesen Lügenpressevorwurf teilen. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also wenn Menschen häufig in Kommentaren sehr laut diese Lügenpressevorwürfe artikulieren, dann kann das durchaus auch einen Effekt auf Leute haben, die das lesen, ne?
Viele Medienhäuser, auch die öffentlich-rechtlichen, tun ja einiges, um Vertrauen zurückzugewinnen. Wir beim SR hatten zum Beispiel kürzlich einen Thementag namens Die Programmmacher. Da war in jeder Redaktion mindestens ein Hörer bzw. Zuschauer den ganzen Tag zu Gast. Denken Sie, dass solche oder andere Aktionen in die Richtung etwas bringen?
Das ist ja quasi eigentlich so eine Transparenzoffensive, könnte man sagen, ne? Also, dass man das journalistische Handwerk den Menschen besser erklärt und ihnen sozusagen Arbeitsweisen in Redaktionen offenlegt, damit diese Menschen sehen, okay, da ist nicht irgendwie das rote Telefon, wo man schnell die Kanzlerin anruft und sagt, was berichtet werden muss. Ich glaube schon tatsächlich, dass das einen Effekt hat. Wir haben auch überlegt, ob das gestiegene allgemeine Vertrauen, das wir in unserer Studie jetzt festgestellt haben, eben gerade mit solchen Transparenzoffensiven zusammenhängt. Die ARD hat ja viele Fehler eingestanden, hat in ihren Weblogs von der Tagesschau auch über Hintergründe berichtet, warum welche Entscheidungen getroffen wurden. Und ich denke schon, dass solche Maßnahmen Menschen, die eben gar nicht wissen, wie die Medien eigentlich funktionieren, dazu bewegen können, mehr Vertrauen zu haben. Was wir ja in unserer Studie auch hatten, war ein Zusammenhang zwischen Medienwissen und Medienvertrauen. Wir haben den Leuten ja Fragen gestellt, wie die Medien arbeiten, wie sie funktionieren. Und je mehr die Leute wussten, je mehr Fragen sie richtig beantworten konnten, desto höher war quasi auch das Vertrauen, was wir statistisch festgestellt haben. Da weiß man natürlich auch nicht, was ist die Ursache und was ist die Wirkung, aber da ist auf jeden Fall etwas, was durch solche Transparenzoffensiven bewegt werden kann, denke ich.
Nach einer Studie der Universität in Mainz ist das Vertrauen der Deutschen in die Medien wieder gestiegen. Darüber habe ich mit Marc Ziegele gesprochen, einem der Autoren der Studie. Der Fall Dieter Wedel hat uns in den vergangenen Wochen ziemlich in Atem gehalten, vor allem weil auch der SR involviert ist. Dem Regisseur wird sexueller Missbrauch vorgeworfen, der auch während einer Produktion in den 1980er Jahren im Auftrag des Saarländischen Rundfunks passiert sein soll. Als die Vorwürfe an den SR herangetragen wurden, haben einige SR-Kollegen in den Archiven gesucht und tatsächlich wurden sie fündig. Näheres dazu kann man in einem langen Artikel der Wochenzeitung Die Zeit von vor 2 Wochen lesen. Doch auch andere ARD-Anstalten haben in den vergangenen Jahren Produktionen mit Dieter Wedel durchgeführt. Und auch sie sind auf der Suche nach Hinweisen, wie auf einem Treffen der ARD-Intendanten in München besprochen wurde.
Blatt für Blatt und Akte für Akte. So durchforsten viele ARD-Sender zurzeit ihre Archive. Gesucht werden Hinweise auf weitere mögliche Übergriffe durch Regisseur Dieter Wedel. Da es um Produktionen aus mehreren Jahrzehnten geht, wird die Recherche wohl noch einige Wochen dauern. Gefunden wurde bisher nichts, so der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm. Über diesen Einzelfall hinaus will sich Wilhelm ganz generell für den Schutz aller Beschäftigten vor sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch einsetzen.
Wir wollen, dass es hier zu keinen Gefährdungen kommt. Wir wollen Missbrauchsthemen sofort nachgehen und wo immer möglich das dann auch transparent machen.
Dabei unterstützt die ARD das Vorhaben, eine überbetriebliche Anlaufstelle einzurichten, um speziell Betroffene aus der Film- und Fernsehbranche psychologisch und juristisch zu beraten.
Die Überlegungen zur Schaffung einer solchen gemeinsamen Einrichtung aus dem kulturell-kreativen Sektor wollen wir begleiten. Wir wollen uns da auch einbringen.
Gespräche mit den zuständigen Branchenverbänden würden bereits geführt. Weiteres Thema bei der 2-tägigen Sitzung in München war die Reform des sogenannten Telemedienauftrags. Dieser regelt die Internetaktivitäten von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Etwa die Frage, wie lange einzelne Filme in Mediatheken abrufbar sind und wie viel Text in Apps oder auf Online-Seiten verwendet werden darf. Die Bundesländer wollen hierüber in einigen Wochen entscheiden. Vor zu starken Begrenzungen warnten die Intendanten. Die öffentlich-rechtlichen Sender müssten ihre Informationskompetenz auch im Netz ausspielen können, gerade auch um jüngere Menschen zu erreichen. Ohne Textangebote ist das nach Ansicht des ARD-Vorsitzenden Wilhelm nicht möglich.
Für uns ist halt wichtig, dass wir durch Suchmaschinen gefunden werden können, dass wir investigative Berichte machen können im Netz, das auch sauber belegen können, dass wir Hintergründe auch bringen können zu unseren Berichten und zusätzlich, wo immer möglich, dann auch aktualisieren können, wenn sich nach einem Bericht neue Dinge ergeben.
Wie groß das Interesse der Nutzer an digitalen Angeboten ist, zeigt die in München präsentierte 100-Tage-Bilanz der ARD-Audiothek. Die neue App zum Nachhören hochwertiger Radioinhalte wurde seit ihrem Start bereits über 320.000 Mal heruntergeladen. Der Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission, Martin Wagner.
Die Menschen suchen auf dem Smartphone, wir können da stolz sein, nach wertvollen Inhalten. Und wo finden Sie die? Bei uns in der Audiothek.
Auch im Fernsehbereich kann sich die ARD über die Wertschätzung der Zuschauer freuen. Wenn die Menschen nur noch einen einzigen Fernsehsender empfangen könnten, dann würden sich die meisten für das Erste entscheiden. So das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die der ARD zugleich deutlich höhere Qualitäts- und Kompetenzwerte bescheinigt als der Konkurrenz. Bei der Vorstellung der Studie sagte der Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens, Volker Herres, das Vertrauen des Publikums müsse man sich Tag für Tag neu erarbeiten und sich dabei auch an jene Menschen richten, die sich von den Öffentlich-Rechtlichen derzeit nicht vertreten fühlen.
Ganz wesentlich dabei ist wirklich, dass wir uns darauf besinnen, ganz verantwortungsbewusst, ganz unabhängig, sachlich, nüchtern darzustellen, was in der Wirklichkeit passiert, zu erklären, verständlich zu machen, letztendlich den Bürger urteilsfähig zu machen. Das ist die Grundvoraussetzung funktionierender Demokratien.
Präsenz zeigt die ARD weiterhin im Kulturbereich, etwa auf der bevorstehenden Berlinale. Dort ist die ARD mit 4 Co-Produktionen im Wettbewerb vertreten. Auf Beschluss der Intendanten wurde zudem der weltweit renommierte ARD-Musikwettbewerb bis 2024 verlängert.
Über das Treffen der ARD-Intendanten diese Woche hat Christoph Perenboom berichtet. Technologie nimmt unsere Gehirne und unsere Gesellschaft als Geisel. Das sagen nicht Leute, die immer schon der Meinung waren, früher war alles besser, sondern ehemalige prominente Mitarbeiter und Investoren von Facebook und Google. Sie haben sich zusammengeschlossen und warnen vor den negativen Auswirkungen von sozialen Netzwerken und von Smartphones. 7 Millionen $ hat die Gruppe schon gesammelt für ihre Kampagne Die Wahrheit über Technologie. Sie wollen Schüler, Lehrer und Eltern erreichen. Markus Schuler berichtet.
Making you angry, making you afraid.
Wütend, ängstlich, das ist gut für das Geschäft von Facebook, aber nicht für die Menschen in den USA oder die Nutzer von Facebook.
It's not good for the users of Facebook.
Roger McNamee war einer der ersten Investoren in das soziale Netzwerk. Er hat dessen Gründer Mark Zuckerberg beraten. Doch jetzt hat McNamee die Hoffnung in Facebook verloren und mit ihm andere, bekannte Tech-Manager des Silicon Valley. Zum Beispiel Justin Rosenstein, der den Gefällt-mir-Knopf erfunden hat. Ihre Verbitterung richtet sich vor allem gegen Facebook, sagt Tristan Harris, ehemaliger Google-Manager, der die neue Initiative leitet. Im Wirtschaftssender Bloomberg sagt er,
These technology companies have a larger influence on culture, elections.
Diese Tech-Unternehmen haben einen großen Einfluss auf unsere Kultur, auf unser Wahlverhalten, auf die Entwicklung von Kindern. Sie sind mächtiger als nahezu jeder Politiker. Dazu benötigen wir eine Diskussion. Sie beeinflussen die Gedanken von 2 Milliarden Nutzern. Die Kritik an den mächtigen Tech-Unternehmen kommt nicht von ungefähr. Angefangen hat alles mit den Wahlen in den USA Ende 2016. Damals hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg eine mögliche Beeinflussung der Nutzer durch russische Propaganda zurückgewiesen und als vollkommen verrückt abgetan. In den folgenden Monaten musste Zuckerberg scheibchenweise zugeben, dass die Beeinflussung riesige Ausmaße hatte. Tristan Harris.
And then them continuing to withhold and delay and defer.
Sie haben Informationen zurückgehalten und verzögert. Erst hieß es, es wurden nur $100.000 für Anzeigen ausgegeben. Dann stellt sich heraus, die russische Kampagne hat 150 Millionen Menschen beeinflusst. Facebook hat es erst bei der Kongressanhörung am 1. November zugegeben. Nun will das Unternehmen alles alleine in Ordnung bringen. Man solle ihm nur vertrauen. Facebook ist nach wie vor ein Tatort. Erst kürzlich hatte Mark Benioff, Chef des Cloud-Anbieters Salesforce, gefordert, man solle Facebook behandeln wie die Tabakindustrie. Facebook mache süchtig und es schade den Menschen. Apple-Chef Tim Cook meint, er wolle nicht, dass sein Neffe soziale Netzwerke benutze. Ärzte in den USA haben vor wenigen Tagen das soziale Netzwerk aufgefordert, eine Chat-App wieder vom Markt zu nehmen, die sich an Kinder ab 6 Jahren richtet. Und Facebook-Investor Sean Parker meinte, nur Gott wisse, was den Gehirnen von Kindern angetan werde.
God only knows what it's doing to our children's brains.
Die Initiative für menschenfreundliche Technologie will jetzt eine Website starten. Das Ziel, die Nachteile der verschiedenen Technologien aufzeigen und die Entwickler im Silicon Valley dafür sensibilisieren. Außerdem plant sie eine millionenschwere Werbekampagne. McNamee, der ehemalige Facebook-Investor und Zuckerberg-Mentor, fordert von dem Netzwerk, sein Geschäftsmodell zu ändern. Statt sich über Anzeigen zu finanzieren, solle es ein Abo-Modell einführen.